Ja, wisst ihr, einen Kulturschock zu erleben, da muss man gar nicht ins Ausland. Es reicht schon, wenn man Freunde hat. Völlig. Wie du aufgewachsen bist, ist auch eine kleine Minikultur. Wie ich meinen Mann Kevin kennengelernt habe, war das auch sehr spannend. Da sind Kulturen aufeinander geprallt. Wenn wir gesagt haben in unserer Familie, so jetzt gehen wir los, jetzt fahren wir los und alle sitzen im Auto, sind mit hundertprozentiger Sicherheit unsere Männer aufgestanden, so ich muss noch mal kurz aufs Örtchen, wir können aber gleich losfahren. Bei Kevins Familie war das so, wir gehen jetzt los, die sind gar nicht bis zum Auto gekommen. Weißt du? Dann reden sie im Gang so einen Schritt nach dem anderen weiter. Die Höchstform, ich war nicht dabei, Gott sei Dank, ich glaube, ich wäre ausgerastet. Die Höchstform war, sie waren vor der Tür mit ihren Freunden, wo sie eigentlich nach Hause wollten. Und dann war das so lustig, dass sie sich halt die Stühle genommen haben und vor die Tür gesetzt haben und weitergeredet haben. Ich so, hä? Also wenn ich sage, ich gehe, dann gehe ich. Meistens. Sonntag ist meistens, ja, da bin ich der Letzte, aber das ist was anderes. Kultur merken wir ganz schnell, wenn man mit Menschen zusammenkommt. Spielkultur. Ich bin ja so ein total sozial eingestellter Typ, ne? Und vor allem, ich habe keinen Plan. Also, ich habe mal Siedler gespielt, einmal, und ich habe es gewonnen. Frag mich nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Die anderen sagen, boah, Doro, du hast gewonnen, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Wenn ich jetzt mit Freunden in kleinen Gruppen zusammen spiele, wir haben da auch so die ultra krassen Strategen, mein Mann gehört auch dazu, die machen sich dann Pläne. Und ich liebe die Spiele, wo dann das Spiel gegen dich selber spielt und du dann eigentlich einen Plan hast, den es sofort zerstört, indem du eine falsche Karte ziehst. Das sind meine Spiele. Okay, jetzt ist eine neue Situation, zack, kein Problem, ich kann mich anpassen und spiele. Was ich da mache, keine Ahnung, ist lustig. Für die anderen, hey, das war voll die gute Strategie. Warum geht das jetzt nicht? Was Kultur genau ist, merken wir ultraschnell, wenn wir auf eine andere zusammenkommen. Wir merken ganz schnell, wie wir sie erlebt haben und was das ist. Jesus selbst hat unglaublich viel über eine andere Kultur gesprochen. Das war dem so wichtig, dass wir sehr, sehr, sehr und noch mehr Verse finden in der Bibel, die sich damit beschäftigen. Sie sagen ganz viel, und die Jünger und Jesus, die haben ultra viel mit dem gesprochen. Jetzt, wenn du schon ein bisschen länger mit diesem Jesus unterwegs bist, kannst du mir in 2 Minuten erklären, was Kultur ist? Oder was, wovon Jesus gesprochen hat, das Reich Gottes ist? Könnt ihr das in 2 Minuten erklären? Es war das Gesprächsstoff Nummer 1 zwischen Jesus und seinen 12. 3 Jahre waren die unterwegs. Und haben nonstop über dieses Thema philosophiert, diskutiert, es angewendet und geschaut, was hat das eigentlich mit heute noch zu tun. Ein paar Verse habe ich euch mitgebracht, einfach mal zum Mitgucken. Er entgegnete ihnen, ich muss auch den anderen Städten die Botschaft von Gottes Reich bringen. Das ist mein Auftrag. Also Jesus sagt, ich bin hier, um das Reich Gottes den ganzen Leuten zu bringen, die Kultur, wo ich herkomme, zu erklären, vorzuleben und zu sagen, hey, kommt doch mit in diese Kultur rein. Das war seine Mission. Dann lesen wir im Lukas drin, nicht lange danach zog Jesus durch die nahegelegenen Orte und Dörfer, um die Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen. Er nahm seine 12 mit. Ja klar, er hat ja nicht nur drüber erzählt, sondern hat gesagt, hey, kommt mit, ich zeige euch, wie ich das mache, dann könnt ihr das später auch. Hey, er hat sie mitgenommen auf diese ganze Reise. In Matthäus lesen wir, die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören und dann erst wird das Ende kommen. Okay, irgendwie hat das auch mit dem Ende der Welt zu tun. Also irgendwie strange, das gehört auch noch irgendwie mit rein. Also das Reich Gottes hat eine richtig krasse Sache. So, weiter geht's. Jesus war mittlerweile gestorben und ist wieder auferstanden und hat sich dann nochmal für 40 Tage den Jüngern gezeigt. Und da steht jetzt eben drinne, während 40 Tagen erschien er ihnen, also Jesus, immer wieder und sprach mit ihnen, hey, was habt ihr heute so gegessen? Wollen wir mal ein Spiel spielen? Hey, wie geht's deinem Nachbarn? Wie geht's deinem großen Zeh, den hast du doch letzte Woche angeschlagen? Nein! Er redete mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. 40 Tage! Hey, ich hätte so viele andere Fragen. 40 Tage, ich meine, Jesus war ja tot, mich würde irgendwie viel mehr interessieren, du, wie hast du dich gefühlt? Hast du überhaupt ein Gefühl? Wie ging es dir da? Oder, hey, Jesus, wie machen wir das denn jetzt so? Also, du bleibst doch jetzt. Also, das wären für mich viel die wichtigeren, zentraleren Fragen gewesen, als über das Reich Gottes zu erzählen. Später, Jesus ist wirklich gegangen. Dann hat es der Petrus weitergenommen und hat dann erzählt, hey, er verkündete ihnen die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn. Also Reich Gottes und Jesus gehören eng zusammen. Ja, logisch. Wenn wir davon ausgehen aus der Bibel, dass Jesus Christus der Sohn ist von Gott, dann war der in dieser Kultur, in diesem Kulturkreis drinne, wo er sagt, hey, kommt mit mir dahin. Ich will euch zeigen, wie ihr immer wieder in diesen Kulturkreis rein könnt, in dieses neue Rein. Die Fragen bleiben für mich nach wie vor, was ist das Reich Gottes? Wie komme ich dahin? Was hat Gott für einen Plan in dem Ganzen? Wie lebe ich das? Und die größere Frage, was hat das, was er damals erzählt hat, mit mir heute hier zu tun? Was ist da genau los? Wenn du das noch nie gehört hast, wie kommst du in dieses Reich Gottes hinein? Ist die Antwort relativ klar. Die Bibel macht da keine halben Sachen. Sie sagt, wenn du diesen Jesus annimmst, sprich, dass du ihm glaubst. Annehmen bedeutet, ich glaube dem. Und vor allem, ich vertraue ihm. Dass er wirklich erstens der Sohn Gottes ist, dass er zweitens den Weg freigemacht hat, dass ich mit Frieden haben kann mit diesem Gott, der sagt, ich habe dich geschaffen, ich habe die ganze Welt gemacht und ich meine es gut mit dir. Er setzt sogar noch einen oben drauf und sagt, ich mache es nicht nur gut, sondern ich meine es auch noch gut mit dir. Ich will das Beste für dich und dein ganzes Umfeld. Das ist ein Teil der Message, die Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Und das Weitere ist, eigentlich die viel größere Geschichte, mit der Aussage, ich vertraue diesem Jesus und ich will, dass er mit mir unterwegs ist im Leben. Damit sage ich alles klar, im Inneren kann es in mir drinne Licht sein. Ich fühle mich wohl, ich habe Hoffnung, auch wenn das Äußere alles andere als hoffnungsvoll ist. Da, wo ich alles Mögliche sehe, was definitiv nicht mich aufbaut, keine Hoffnung gibt und mich eher klein halten will. Da kann ich innerlich, im Moment noch innerlich, in dieses Licht reintreten und sagen, hey, ich vertraue diesem einen. Und warum sage ich noch in dem Inneren? Daniela hat es vorhin gesagt, irgendwann werden wir ganz face to face mit diesem Gott unterwegs sein können. Irgendwann. Aber noch nicht heute. Heißt aber nicht, alles klar, das, was ich jetzt erzähle, gilt erst für dann, wenn wir mit Gott zusammen sind. Es gilt heute schon für dich und für mich. Wir können uns heute schon in diese Kultur hineinversetzen. Innerlich. Nicht erst dann, wenn du mal gestorben bist, sondern genau heute. Und zu jeder Zeit. In Kolosser 1 wird das nochmal erklärt, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Wir können, wenn wir uns diese Sache bewusst machen, sagen, alles klar, das, was finster um mich herum ist, da kann ich mich ins Licht hineinbringen. Finsternis ist so ein schwieriger Begriff, da meint die Bibel natürlich jetzt nicht den Hoch- oder Tiefnebel, den wir in der Schweiz kennen, und auch nicht die Form von Nacht oder von irgendwie schlecht sehen. Sie meint das Bild als Leid und Tod und Krieg und Schmerz und Unsicherheit. Das, was dich eben destruktive Mächte um dich herum sind. Es ist ein Teil von dieser Finsternis. Der zweite Teil von dieser äußeren Finsternis ist die innere Finsternis. Da, wo du bist, kannst du dich eben auch ungut fühlen, obwohl es da ist. Dieses Bild von, okay, ich mache mir Sorgen und ich habe Ängste und ich habe Druckgefühl, das kenne ich. Das kennen aber meine Kollegen, die nicht mit dem Jesus unterwegs sind oder noch nicht mit diesem Jesus unterwegs sind, auch. Das heißt, wir sehen, das ist etwas, was wir Menschen kennen. Das ist so ein Menschending. Das ist nicht nur, okay, die Christen, die kennen das. Sie kennen das auch. Leute, die an Jesus glauben oder nicht, sind dann in unserem Leben sehr oft in Einflüssen ausgesetzt, dass wir sagen, hey, ich pack's selber. Ich bin Selbstversorger, ich kann das. Ich weiß, was gut für mich ist und ich mache das auf meine Art. Wir haben Prägungen. Die Kultur, die in unserem Rucksack ist, die wir von der Familie mitgenommen haben und natürlich alle Erfahrungen, die da drauf kamen, die prägen uns in eine Richtung. Und manchmal ist es ganz schön nicht so einfach, von so einer Prägung zu sagen, okay, ich glaube, sie war nur für diese Situation, gilt aber nicht für alle 100, die noch kommen werden. Erfahrungen, zu sagen, hey, das war eine Erfahrung und ich lerne daraus und mache jetzt nicht dicht und sage, du, das war jetzt so und das wird immer so sein. Das sind Dinge, die beeinflussen uns. Religiosität, erzähle ich später noch was, Identität natürlich auch, wie ich bin, wie ich mich gebe, was mir wichtig ist. Das leitet mich, es begleitet mich. Die Bibel ist da relativ klar, wenn sie sagt, hey, wenn du Angst und Sorge kennst, dann bist du nicht im Licht, wenn wir jetzt mit diesem Bild arbeiten, Licht und Finsternis, dann bist du nicht im Licht, auch wenn du Jesus kennst und dir Sorgen und Angst machst. Du bist nicht im Licht, du bist in der Finsternis drin. Eigentlich noch spannend, wo ich so denke, Mensch, eigentlich noch interessant. Er sagt uns, hey, wenn ihr Sorgen und so weiter, also er kennt das wohl auch, also Sorgen, das Wort kennt er wohl auch, und dann, ihr müsst ins Licht rübergehen. Geht doch dahin, die Kultur hat sich verändert, ihr braucht keine Angst haben. Und ich will jetzt gar nicht tiefenpsychologisch abtauchen, natürlich ist Angst auch etwas Gutes. Wenn ein Bär vor mir steht, ist das gut, wenn ich weggehe oder auf den Baum klettere oder mich klein mache. Alles in Ordnung, aber es geht um dieses ewige Sorgen machen, nachts nicht schlafen können, weil das Gedankenkarussell losgeht. Darum geht's, er sagt, hey, ich will euch davon frei machen. Und in meinem Reich, im Reich meines Vaters, in Gottes Reich ist das möglich. Aber nicht erst dann, sondern schon hier. Wir glauben in solchen Situationen, Gedankenkarussellen, viel mehr uns selbst oder auch anderen Menschen, was sie über dich gesagt haben, als das, was Gott über dich sagt und denkt. Und bevor ihr euch jetzt alle ganz betröppelt fühlt und euch nicht mehr traut, einen Pieps zu machen, alles ist in Ordnung. Wenn ich das sage und das und da kommt was in dir auf und sagt, ah, schade, Mist, ja, war blöd. Hey, wir haben einen liebenden Gott. Er meint es gut mit dir. Das heißt, wenn dir etwas aufkommt, preis ihn und sag, alles klar, du hast es mir heute jetzt gezeigt und hilf mir, dass ich damit umgehen kann. Denn genau das hat Jesus getan. Er hat gesagt, okay, ich gehe, aber ich lasse euch nicht alleine. Ich lasse euch meinen Helfer hier. Die Bibel nennt ihn den Heiligen Geist, also er ist unsichtbar, er ist aber mit uns unterwegs. Und er wird uns immer wieder zeigen, was gerade dran ist. Und da musst du dich überhaupt nicht stressen oder denken, oh mei, jetzt hat er wahrscheinlich eine riesen To-Do-Liste. Er ist eher im Flow. Er guckt von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde, was so passieren oder was kommen könnte. Die Bibel sagt ganz eindeutig, es ist nicht normal, dass wir in der Finsternis sind, sondern wir dürfen ins Licht gehen. Ja, jeder, der Freunde hat und Spielkulturen aufeinanderbrechen, weiß, es braucht Zeit zum Einüben. Es braucht Zeit, Prozesse, bis wir manche Dinge lernen, was gut ist. Es braucht Zeit, bis wir ein gutes Selbstwert aufgebaut haben. Und genau das Gleiche passiert auch hier. Wir brauchen Zeit, um in dieses neue Mindset hineinzukommen, in dieses Gottesreich-Mindset. Die Kultur von uns, wo wir herkommen, nicht komplett über Bord zu werfen, sondern zu sagen, hey, ich möchte gerne mit dir zusammen, Gott, diese verändern. Das ist das Wichtige. Ich entscheide mich in dem Moment, zu sagen, hey, ich vertraue nicht mir und meinen Erfahrungen mehr als diesem Gott, der da ist. Leider ist es tatsächlich, wie ich schon sagte, ist nicht so einfach, beziehungsweise nicht eine Entscheidung und dann once in a lifetime und dann ist es durch, sondern Prozess. Und ich habe mit so vielen Leuten schon gesprochen, die sagten, oh Mann, ey, ich bin schon seit so lange an diesem Thema dran und ich komme da einfach nicht weiter. Und dann sage ich, hey, easy, Gott ist ein Prozessgott. Er liebt es, Dinge nacheinander zu machen. Und er macht keinen Druck im Sinne von, du musst das bis morgen haben, wie in der Prüfung, sonst bist du durchgefallen. Oder sonst brauchst du gar nicht mehr zu kommen. Er sagt, hey, take your chances. Nicht nur einmal oder zwei oder drei Chancen, sondern ich bin mit dir so lange, bis es klappt. Es ist voll okay. Jetzt ist ja diese Kulturgeschichte, so einen Change zu machen, schon noch eine tricky Sache. Jetzt mein Schwiegervater, der ist Russlanddeutscher. Also ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte, ich habe mich da mal irgendwann befasst mit Katharina die Große, hat in Russland nach Russland geheiratet, gab mega viel Land, ist ja heute noch so. Und dann haben sie Deutsche mitgenommen und gesagt, hey, ihr könnt Land bestellen und das haben für ein Apfel ohne Ei, wenn ihr herkommt. So ein bisschen wie Amerika, nur halt auf der anderen Seite. Dann sind die da hingepegert und dann war es natürlich so, dass sie nicht einzeln sich irgendwo sich unter Russen gesetzt haben, sondern sie sind zusammengeblieben. Wie ich damals in die Schweiz gekommen bin, bin ich allein da gewesen. Ich merke den Druck, alleine irgendwo in eine Kultur reinzukommen, der ist anders, als wenn ich mit einer ganzen Reisegruppe komme oder mit einer ganzen Truppe hineingehe. Das heißt, sie haben da kleine deutsche Ghettos gebaut. Die Sprache war gleich, die Schrift war zumindest am Anfang noch sehr gleich. Und was das Allerwichtigste ist, kulinarisch waren sie definitiv deutsch. Sie haben erst viele, 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 viele Generationen später angefangen mit Worten. Sie haben heute noch Dialekte, die sie untereinander sprechen, die weder Russen noch Deutsche richtig verstehen. Es ist ein Wort aus allen beiden Kulturen mit drin. Und ich glaube, das kann man tatsächlich auch ganz schnell übertragen ins christliche Leben. Wenn ich sage, boah, ich weiß genau, ich bin in ein anderes Reich. Also Gott hat andere Prioritäten oder Sachen für mich parat oder Dinge für mich parat, aber ich mache es noch genau gleich. Ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel in diesen Breitengraden ein großes Teil, was da ist, ist Leistung, oder? Du musst irgendwie eine Ausbildung machen, danach musst du noch Weiterbildungen machen, am besten bis zum Lebensende, ganz viele. Du musst gucken, dass du pünktlich bist, du musst gucken, dass du das Essen ordentlich machst und natürlich auch Mülltrennung. Also wir haben ganz viele Dinge, wo auf Leistung oder wo es um Genauigkeit geht. Das haben wir übrigens in Deutschland auch, also alles gut. Wir haben dieses Ding drin. Wenn wir jetzt sagen, okay, ich werde jetzt Christ und ich gehe diesem Jesus nach und habe diese Dinge da, dann gehe ich genauso ran, wie ich es ja auch gelernt habe. Ich mache mir jetzt einen Bibelleseplan, ich strukturiere mich komplett. Ich gebe natürlich auch noch Geld der Gemeinde, ist ja logisch, das macht man so, das muss. Ich bete jetzt noch meine ganzen Freunde hoch und runter und ich mache dies und ich mache das und ich mache jenes und natürlich noch zur großen Konferenz, damit ich Anerkennung bekomme von Gott. Und ihr Lieben, ich unterstelle euch nicht, genauso wenig wie mir, dass ihr das bewusst macht. Überhaupt nicht. Wir machen das sehr unbewusst. Wir glauben das, hey, ich glaube, so muss es sein. Das heißt, wir bleiben weiterhin so, wie wir sind und malen ein bisschen Glaube drüber, damit es ein bisschen besser aussieht. Nennen wir es jetzt nicht mehr. Es ist diese Geschichte, die es so wahnsinnig schwierig macht oder herausfordernd macht, Dinge zu verändern. Wir müssen erst selbst viel reflektieren, wie funktioniere ich, wo komme ich her, um Veränderungen eingehen zu können. Oder auch die Sache Leistungsgeschichte, wir sehen es schon in der Sprache. Ich bin Sozialpädagogin. Okay, ich dachte, du arbeitest als Sozialpädagogin. Ich wusste nicht, dass du es auch bist. Da fehlen dir aber die Birkenstock und die selbstgestrickten Socken, die Karohemden und die Quarthose. Das war ohne Mist, das war ein Grund, warum ich nicht Sozialpädagogik studieren wollte. Da sage ich, nee, nicht mit mir. Hat geklappt. Was mache ich, wenn sowas passiert? Ich nehme meine Kultur, wo ich herkomme, und male sie ein bisschen christlich an. Einfach aus dem Wissen, aus dem Gedanken, aus einem sehr guten Gedanken heraus. Ich möchte gerne Beziehung und Anerkennung von diesem Gott haben. Absolut in Ordnung. Und ich bin hier, um dir heute zu sagen, du musst das nicht alleine komplett umkrempeln. Der Worst Case, wenn du aus dieser Tür heute rausgehst, ist, okay, ich brauche 2 Gebetsgruppen, ich brauche noch eine längere Liste und ich muss noch mehr geben. Leute, das wäre der falsche Weg. Das, was ich euch sage, ist, der Helfer ist hier, um euch immer wieder Anstöße zu geben. Zu sagen, hey, komm, lass uns das Denken von dir verändern. Die Art und Weise, wie Gott wirkt, ist anders, als du denkst. Wie er über Sünde denkt oder das, was dich von ihm trennt, ist anders. Wie er über Finanzen denkt, ist eine völlig andere Geschichte. Wie er über Versorgung denkt, auch anders. Gottes Möglichkeiten sind wirklich grenzenlos und wenn ich das sage, dann meine ich das auch. Es gibt ein Bibelteil, eben 3 Verse in der Bibel, die ich mit euch angucken möchte. In Jeremia stehen die im Alten Testament, haben aber genauso Bedeutung für heute. Ich, der Herr, sage, mein Fluch lastet auf den, der sich von mir abwendet, seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Da sehen wir genau, er versucht, diese Kultur zu beschreiben. Wenn du dich auf Menschen vertraust oder auf dich vertraust, auf dich und deine Möglichkeiten und auf deine Kraft vertraust, dann bist du nicht bei mir. Er ist wie ein kahler Strauch in der Wüste, der vergeblich auf Regen wartet. Er steht in einem dürren, unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Ich mag die Bibel, weil sie bildhaft ist. Das ist doch genau so ein Bild, wo man denkt, ja, ohne mich. Ja, ich sehe das Problem, aber das will ich eigentlich nicht sein. Hey, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich weiß nicht, wie oft ich mich wie so ein kahler Strauch fühle. Das gibt's doch nicht. Ich weiß doch genau, ich will es anders machen und ich bin einsam. Warum? Weil ich mich auf mich verlassen habe. Das ist die Beschreibung, sehr bildhaft, von Jeremia, wenn wir nicht auf diesen Gott vertrauen. Weiter geht's. Doch ich segne jenen, jetzt kommen wir wieder auf die gute Seite, der seine Hoffnung auf mich setzt, den Herrn setzt sich und mir ganz vertraut. Hier geht es darum, dass er sagt, hey, wenn du dein Vertrauen, Hoffnung ist auch Vertrauen, worauf vertraue ich, auf mich setzt, dann bekommst du diese Hoffnung. Er ist wie ein Baum, jetzt kommt wieder ein Bild, der am Bach gepflanzt ist, seine Wurzeln zum Wasser streckt und die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Da denkt man, ja, das hört sich schon eher nach mir an. Ich weiß nicht, was du für ein Baum bist, ich bin definitiv eine Trauerweide. Also ja, der Baum, der blüht, der auch bei der Hitze nicht kaputt geht, der sagt, hey, meine Blätter, das kommt schon gut. Und weiter sagt er sogar noch eins obendrauf, auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Gottes Möglichkeiten sehen wir hier drinnen. Auch wenn der Baum gerade ein trockenes Jahr hat, wo die Wasser nicht direkt dran sind, gibt er trotzdem Frucht, Möglichkeiten. Eigentlich in der Natur absolut unmöglich, nicht logisch, bei Gott schon. Auch wenn trockenes Jahr kommt oder mehr kommt, du bist und bleibst gesegnet unter ihm, wenn du bei ihm bleibst. Und wenn du sagst, ich setze mein Vertrauen in dich, auch wenn alles um mich herum gerade nicht nach hoffnungsvollen Sachen aussieht. Ich vertraue dir. Diese Sache mit dem auf den Heiligen Geist hören, ist auch so eine Geschichte für sich. Und ich kann euch sagen, diese Woche habe ich so ein inneres, ich weiß nicht, wie er zu dir spricht, zu mir ist es dann wirklich so ein Gedankenspiel. Ich merke, hey, ich soll was tun. Und diese Woche habe ich es nicht gemacht. Und ich kann euch heute Morgen keine Geschichte erzählen, was aus dieser kleinen Geschichte passiert wäre. Von, hey Doro, ich glaube, du solltest da hingehen. Und ich bin nicht gegangen. Gott sei Dank, es kam kein Erdbeben oder sonst etwas. Jesus war auch nicht sauer auf mich. Er hat gesagt, Doro, take it easy. Die nächste Chance kommt. Seh das Ganze hier als ein Camp, wo man Sachen erlernt, wo wir Dinge machen können. Mir ist es wichtig, dass wir auch Fehler nicht als absolute Katastrophen sehen, sondern als etwas, okay, wo wir daraus lernen können. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Satz, den wir mitnehmen können, wirklich dieses, lass dich nicht davon abhalten, etwas falsch gemacht zu haben. Mach's das nächste Mal einfach richtig, fertig. Ich habe aber schon hunderte Situationen gehabt, wo ich den Heiligen Geist gehört habe und es gemacht habe. Und all diese Geschichten könnte ich euch erzählen. Eine erzähle ich euch, weil ich sie großartig finde. Ich bin im Bus gefahren, passiert öfter, wir haben kein Auto. Und da war eine Frau und sie hat so leidenschaftlich von Jesus erzählt, auf eine so angenehme Art und Weise. Ich musste selber mithören und habe überlegt, ah, welche Stelle ist das jetzt? Und so, ah, cool. Sie hatte eine mega angenehme Art. Und ich höre, als ich dann aussteigen wollte, na, den Geist, der sagt, Doro, sprich sie an. Und ich so, okay. Und bin hin und habe gesagt, hey, ich finde es mega cool, was du da machst. Und sie so, danke. Und ich so, ja, ich glaube auch an ihn. Ah, super. Und dann hat sie erzählt. Und dann, hey, wo gehst du in die Kirche? Ich suche gerade einen. Ich so, ja, ich gehe in die Neulandkirche, ich bin da auch Co-Pastorin, also du kannst da gerne vorbeikommen. Und sie so, ja, das will ich unbedingt. Da habe ich gesagt, gut, dann gebe ich dir meine Nummer oder ich schreibe dir auf, wo du hingehen kannst. Sie hatte weder ihr Handy dabei, noch was Schriftliches. Ich hatte natürlich auch nichts dabei. Wir haben den Busfahrer gefragt, der hatte auch keinen Zettel und keinen Stift. Eieiei. Also seitdem habe ich immer Stift und Zettel dabei. Und ich habe gesagt, alles klar, wir beten und irgendwann kommst du her. Und es war vor 3 Wochen genau der Fall. Da steht sie vor mir und sagt, Dore, ich bin hier. Da sage ich, ja, das sehe ich. Halleluja. Unglaublich. Und diese Begegnung war nicht einfach, okay, Dore, jetzt hast du ihr mal gesagt, dass du Pastorin bist, sondern ich konnte für sie beten. Sie hatte eine Not. Ich konnte für sie beten und sie konnte für mich beten, weil ich hatte auch eine, habe ich aber damals noch nicht gewusst. Wahnsinn. Wo so kleine Sachen, wo du denkst, naja, also, sie kennt dich ja schon, Jesus. Warum soll ich jetzt zu ihr gehen? Also, schräg. Und genau darum geht's. Immer wieder auf diese Stimme zu hören oder wie auch immer er dich führt, dann einfach den Mund aufzumachen, sagen, jo, jetzt geht's los. Und dann kommen wahnsinnig kleine Sachen, muss keine krisendramatischen Dinge sein, sondern kleine Sachen, wo eine andere Person ermutigt wird, unterwegs ist. Und wenn du es nicht hinkriegst, und ich benutze sehr gerne das Wort noch, weil wir sind immer noch im Lernprozess, wenn du es noch nicht hinkriegst oder noch nicht machst, dann sei dir einfach sicher, dieser Gott, der wird dich nicht einfach aufs alte Eisen schmeißen oder sagen, gut, jetzt hast du deine Chancen gehabt. Er wird dir immer wieder aufzeigen, yo, mit mir schaffst du das. Und du darfst es entscheiden, jeden Tag neu. Aber ich wünsche mir, dass wir es zusammen machen. Und wenn du es noch nicht hingekriegt hast, wir kriegen das nächste Mal hin. Matthäus steht, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Kehrt um meint genau das Bild, was ich hier hinten dran habe. Eine Kehrtwende, ein U-Turn. Kehr um im Sinne von dein Mindset, was du hast und wie du bisher gelebt hast, hat dich bis hierher gebracht. Halleluja. Aber lass es mit mir zusammen verändern. Lass uns gemeinsam in das Reich Gottes hineingehen. Und dieses Reich Gottes ist gar nicht so weit weg. Yvonne hatte schon gesagt, es ist sehr nah. Es hat vieles mit den Gedanken zu tun, wie du dir überlegst, hey, was vertraue ich gerade? Vertraue ich gerade mir oder ihm? Kehr um zu ihm und lerne mit dem Heiligen Geist zusammen, wie du da durchkommst, wie du weiterkommst. Ich höre so viele Leute, die sagen, hey, du, ist das wirklich so simpel? Einfach zack, umdrehen, Kehrwende und dann ist gut? Oder wie geht das genau? Das ist ein bisschen wie mit Autofahren. Nicht gerade, wenn du es gerade am Lernen bist, dann hast du sehr viele Sachen im Kopf, auf was du achtest. Wenn du irgendwann mal Routine beim Autofahren hast, dann überlegst du nicht mehr, wo ist die Kupplung oder halt, wenn du Automatik hast, eben auch nicht. Du überlegst nicht mehr, rot, bleibe ich stehen oder nicht? Einbahnstraße, könnte man ja auch reinfahren. Du überlegst diese Sachen nicht mehr. Du weißt, was passiert. Du siehst es und du machst es. Im besten Fall. Genauso ist es auch dort. Wenn du den Eindruck hast, Jesus sagt dir gerade etwas, dann ist die nächste logische Folgerung, es zu machen. Und nicht zu überlegen, vielleicht könnte ich, vielleicht sollte ich, vielleicht müsste ich noch oder ich bin noch gar nicht so weit. Den Mund aufzumachen. Oder etwas zu tun, eine WhatsApp zu schreiben oder was auch immer. Ich glaube, es ist gar nicht so verrückt kompliziert. Wichtig ist, dass wir wissen, wer uns diese Sachen sagt. Nicht jemand, der sagt, ich will, dass du die beste Elite, zur besten Elite kommst oder bist, sondern ich sage dir das als dein geliebter Vater, als der, der dich geschaffen hat, der weiß, ich will das Beste für dich haben. Ich will dich zum Positiven hinbringen. Und noch viel wichtiger, egal wo du durchgehst, ich gehe mit dir durch. der, der dir den Auftrag gibt, der meint es nicht nur gut, sondern er macht es gut mit dir. Der verlässt dich nicht, egal wo du bist. Vertraust du diesem einen? Wenn du noch nicht so groß drüber nachgedacht hast, ob du ihn kennst oder nicht kennst oder kennenlernen willst, dann lade ich dich ein, ihn kennenzulernen, Stück für Stück. Zu sagen, hey Jesus, keine Ahnung, ob es dich gibt oder nicht. Aber ich bin hier, wenn du auch da bist, dann mach doch mal. Wenn du möchtest, sag mir das später. Ich interessiere mich für solche Geschichten. Ich liebe solche Geschichten. Wenn du schon eine lange Weile unterwegs bist mit ihm und genau weißt, von was ich rede, wenn ich sage, ich habe hunderte Situationen verbockt, dann darf ich dir auch zusprechen, ja, das stimmt. Aber du hast auch hunderte Situationen gut gemacht. Versteif dich nicht auf das, was noch nicht ist, sondern richte den Blick auf das, was ist. Und versuche das nächste Mal, es anders zu machen. Wichtig ist, wer sagt dir das? Der, der dich liebt. Der, der mit dir unterwegs ist und dich ausgesucht hat. Der es liebt, mit dir morgens aufzustehen, in den Tag zu starten, mit oder ohne Kaffee, völlig egal. Und sagt, jo, wir rocken den Tag zusammen. Lass mich Teil davon sein. Wir machen jetzt eine kleine Zeit der Stille, wo du selbst am besten Augen zu, da bist du nicht abgelenkt, mir hilft das zumindest, und rede mit ihm. Mit dem einen, der sagt, hey, ich finde dich toll. Ich mag es, wie du bist. Und ich habe mit dir noch was vor. Und wichtiger, ich will, dass du immer mehr so lebst, wie ich es mir gedacht habe in diesem Reich. Dass du deine Kultur mitverändern kannst, damit du dein Umfeld verändern kannst. Und dann schließe ich mit einem Gebet. Also, ein paar Minuten Augenblicken Stille. Ich möchte dir danken, dass du uns nicht verwirfst, dass du nicht uns aufgibst und dass du immer noch dieses große Ziel hast mit uns zusammen, dass wir lichtig sind, dass du uns helfen möchtest, Heiliger Geist, dass du uns jeden Tag helfen möchtest, in dieses neue Reich hineinzukommen, was wir noch nicht sehen. Aber wo du sagst, hey, ich meine es gut und ich will es gut mit euch machen. Und da, wo du jetzt die Last von deiner Vergangenheit spürst, und ich spüre irgendwie, es sind einige, lass dir sagen, es ist vorbei. Streck dich aus nach dem, was kommt. Das Alte soll dich nicht mehr zurückziehen und dir sagen, was du alles nicht kannst. Lass dir die Stimme von Gott nicht weggehen, die sagt, ich will mit dir. Und du kannst durch mich und ich helfe dir dadurch. Ich danke dir, Vater, dass du uns liebst, uns gemacht hast, hier zusammengestellt hast, um einfach mehr und mehr von dir und deinem Reich zu erfahren. Komm du mit in das, was noch kommt. Danke, liebst du und danke bist du. Amen.